Sie hören die Calleiano-Chroniken. Sechster Teil. Über den Greifenpass. In den Hauptrollen. Der Amboss-Zwerg Kiranos, Sohn des Melai Rush, Feinmechanikus aus den Ambossbergen. Der Andergaster Jäger Trogerik vom Pelzhof. Der Händler und Djinn-Geborener aus Barburin in Aranien, Faruk ibn Seyshabat. Und Romualdo Calleiano, Graumagier aus Belhanka. Dieses Hörbuch ist nach dem Vorbild einer Rollenspielrunde entstanden, gemeistert von Thomas Leineweber. Gesprochen von Lukas Leineweber und Gästen. Willkommen in der Welt des schwarzen Auges. Erstes Kapitel. Groto Garax, Groto Greifax. 26. Ingerim, 1022, nach Bosbarans Fall. Endlich wieder eine einwandfreie Straße unter den Füßen. Es war ein grandioses Gefühl, die Vorzüge der zivilisierteren Welt genießen zu können. Ich genoss die Menge der Reisenden und die Existenz von kleinen Gemeinden oder Gasthöfen entlang der Dritten Reichsstraße. Mein Freund Faruk hatte sich in Honingen eine neue Garderobe zugelegt. Er war nun in Kleider gehüllt, die dem örtlichen Wetter und der aktuellen Mode angepasst waren. Dazu trug er einen imposanten Hut mit ausladender Krempe. Mir gefiel der neue Stil des Araniers. Er verstand es gut, sich den Gegebenheiten anzupassen und stets eine gute Figur zu machen. Dies war, so denke ich, ebenfalls ein Überbleibsel seiner tragischen Vergangenheit, die von Tarnung und Flucht gekennzeichnet war. Wir passierten die Grenze zwischen Albernia und dem Herzogtum Nordmarken. Hier war der Tommelfluss erneut unser Begleiter auf dem Weg. Kurz nach der Grenze kamen wir in das Dorf mit dem Namen Werningen, wo wir freundlich empfangen wurden. Da es bereits Abend war und wir schon einige Stunden unterwegs gewesen waren, beschlossen wir hier zu rasten. 27. Ingerim. Unsere Reise ging rasch und wir kamen ohne Zwischenfälle gut voran. Zu unserer Rechten gen Süden breitete sich eine hügelige, von kleineren Ansammlungen von Häusern und Höfen dicht besiedelte Ebene aus. Hier waren viele Felder zu sehen, auf denen fleißig gearbeitet wurde. Diese Gegend schien besonders fruchtbar zu sein. Eine größere Siedlung namens Kefberg war unser Rastplatz für die kommende Nacht. Ich muss erneut die freundliche und aufgeschlossene Art der Bewohner dieses Landstriches betonen. Wir mussten auf viele wie eine seltsame Gruppierung wirken, doch stets wurden wir respektvoll begrüßt und man schenkte uns ein Lächeln. 28. Ingerim. Die dritte Reichsstraße führte uns unbeirrt gen Osten. Gut 8 bis 10 Meilen vor der nächsten Stadt Gratenfels nächtigten wir in einem Gasthaus. Das majestätische Koschgebirge ragte im Osten empor. Je näher wir diesem Massiv kamen, desto entspannter wirkte Kiranos auf mich. Immer wieder schienen seine Blicke auf dem Höhenzug zu haften. Auch wenn der Kosch noch in der Ferne lag, versprühte er bereits seine erhabene Wirkung auf den Zwergen. Ich war die letzten Tage vorsichtig zurückhaltend gegenüber Kiranos gewesen. Doch mit der Entspannung, die in ihm heranwuchs, wurde auch ich merklich entkrampfter. Auf unserer gesamten Reise waren wir immer wieder Katzen begegnet. Ja, an sich nichts Ungewöhnliches, doch seit dem Besuch bei der Graziosa Alagora im Pelmut-Tempel musste ich immer wieder an die Worte denken, die sie zu mir gesagt hatte. Mir waren Katzen auch immer unheimlich. Nie weiß man, ob sie nicht gleich die Hand beißen, die sie gerade noch gefüttert hat. Und ihre Augen sind unergründlich wie das tiefe Meer. Wer weiß schon, was sie erblickt haben mögen. Aber sie sagen nichts, behalten einfach alles für sich. Das einzig Gute an ihnen ist, dass sie die Ratten fernhalten. 29. Ingrim. Auf einem Hügel gelegen und von einer kolossalen Mauer geschützt, lag Gratenfels. Man musste nicht der Konnetabel, der Heeresverwalter der horasischen Streitmacht sein, um die Wehrhaftigkeit dieser Befestigung erkennen zu können. Die imposante Stadtmauer wurde in regelmäßigen Abständen von stämmigen Türmen durchbrochen, von denen man das weite Land und die Stadt gut im Blick haben konnte. Inmitten der Stadt überragte eine gewaltige Burg die Befestigungsanlagen. Hinter Gratenfels türmten sich in einiger Entfernung erste Ausläufer des mächtigen Koschgebirges auf. Ein wahrhaft famoser Anblick. Kiranos erzählte uns beim Näherkommen, dass diese Stadt auf den Grundmauern einer alten Zwergensiedlung erbaut wurde und dies der Grund für das trutzige Äußere war. Ich dagegen hatte gelernt, dass die Wurzeln von Gratenfels in einer historischen, bosporanischen Siedlung lagen, damals Gratia Lapis genannt. Noch heute soll man die Umrisse der vergangenen Ortschaft in Ansätzen erkennen können. Wir traten schließlich vor das Stadttor. Je näher wir der Befestigung gekommen waren, desto klarer wurden uns die Ausmaße dieser. Kiranos deutete auf den großen Schlussstein, der über dem Tor thronte. Er hatte dort eine Inschrift entdeckt, die sehr inkompetent und nur halbherzig entfernt worden war. Groto Garax, Groto Greifax, Graf von Gratenfels, hatte dort gestanden. Mein Freund fuhr fort und erklärte, dass der in der Beschriftung erwähnte Graf Baldur Greifax ein Tyrann und Sklaventreiber gewesen war, der viele Zwerge in Silberminen zur Arbeit gezwungen hatte. Der Umstand, dass der Hinweis auf diesen Grafen entfernt wurde, war erleichternd. Die Torwachen waren sehr fleißig beim Durchsuchen der Kiepen und Rucksäcke. Eine der Wachen hielt eine hölzerne Kiste in den Händen, in die eine Menge Münzen gegeben wurde. Als wir von den Wachen begrüßt wurden, nahmen sie sich insbesondere den armen Faruk zur Brust, welcher zunächst in gewohnter Manier besonders höflich auftrat und den Wachen ohne Aufforderung 2 Silber für ein wohlverdientes Getränk nach dem Dienst übergab. Seine Sachen wurden durchsucht und nachdem er sich erfolgreich dem Vorwurf erwehren konnte, ein Dolchhändler zu sein, wurden von ihm 4 Silber für den Einlass abverlangt. Mein Freund war sichtlich überrascht, zahlte jedoch ohne zu murren, da er fürchtete, die Situation nur noch verschlimmern zu können. Nach dem Aranier war ich an der Reihe. Ich stellte mich mit vollem Namen und Titel vor und durfte nach einer Zahlung von 2 Silber ebenfalls die Stadt betreten. Faruk konnte seine Überraschung darüber erneut nicht verbergen. Ich bemerkte eine weitere Wache, die in Begriff war, etwas zu meinem doch sehr reibungslosen Eintritt in die Stadt zu sagen, von einem Kollegen jedoch daran gehindert wurde. Ich konnte mir denken, worum es ging. Seit jeher war mir die Einhaltung des Codex Albyricus im eigenen Ermessen erlaubt worden. Ich ahnte jedoch, dass mich in dieser Stadt keine derartige Freiheit erwarten würde. Notiz: Es war sehr lange her, dass ich mich mit den Richtlinien der Kleidung auseinandergesetzt hatte. Meines Wissens nach musste ich lediglich als Magier erkannt werden, was, wie ich fand, der Fall war. Zu gegebener Zeit würde ich mich damit erneut beschäftigen müssen. In der Folge lieh mir Faruk netterweise seinen Hut, der mir zwar von der Größe her passte, jedoch nicht farblich zu meiner Robe. Reinste Folter. Kiranos wurde ebenfalls streng angesprochen, wenn auch nicht so respektlos wie Faruk. Er wurde zunächst für einen Händler gehalten. Als die Wachen jedoch erfuhren, dass mein Freund ein Feinmechanikus ist, wurde ihm unterstellt, in der Stadt arbeiten zu wollen, was eine höhere Einlassgebühr zur Folge haben würde. Kiranos konnte die Torwächter davon überzeugen, nichts dergleichen vorzuhaben, und zahlte, wie ich, 2 Silber. Trogrik wurde von den Soldaten nur mitleidig angesehen und musste lediglich 1 Silbertaler als Gebühr entrichten. Kaum hatten wir das Tor passiert, zwängte sich ein übler Geruch in unsere Nasen. Mit eisiger Gänsehaut fühlte ich mich an den Tod des Ulchuchu erinnert. Die Luft hinter den hohen Mauern war geschwängert von Schwefel und fauligen Eiern. Zusätzlich dazu drang Lärm von unzähligen Schmieden an mein Ohr, welcher vom nahegelegenen Zwergenviertel kam, wie uns erklärt wurde. Der beißende Geruch hatte die innerstädtischen Schwefelquellen als Ausgangspunkt, die im Süden der Stadt lagen. Mir war schleierhaft, wie man in einem derartigen Lärm und Gestank leben konnte. Zwar lebten die Einwohner der Stadt sicher, ja, in meinen Augen jedoch unter beinahe unmöglichen Bedingungen. Wir drangen weiter in die Stadt vor und erblickten einen Ingerim-Tempel, vor dem Kiranos erstaunt stehen blieb. Durch das angrenzende Zwergenviertel war der Göttertempel geprägt von der Anbetung des Angrosch. Der einzige Grund dafür, dass sich Kiranos losreißen konnte, war der, dass wir zunächst eine Gaststätte suchen wollten, in der wir unser Gepäck lagern konnten. Schräg gegenüber des Ingerim-Tempels war der prächtige Praios-Tempel gelegen. Hier öffnete sich die Straße, die uns in die Stadt hineingeführt hatte, zu einer großen Piazza, die sich an die mächtigen Mauern der bereits erwähnten Burg schmiegte. An dieser Stelle wurden wir von einer Patrouille der Stadtgarde angesprochen. Nun offenbarte sich der Wahnsinn, den die Autorität in dieser Stadt pflegte. Ich wurde explizit auf meine Kleidung angesprochen. Die Wachen ertappten mich unvorbereitet und so zählten sie vermeintliche Verstöße gegen den Kleiderkodex auf. Das Resultat waren 4 Silber, die ich kleinlaut zahlte. Anschließend wurden wir nach sogenannten Gästeausweisen gefragt und ob wir diese mit uns führten. Ahnungslos blickten wir uns an. Prompt wurde eine weitere Strafe erlassen und wir wurden ermahnt. Diese Ausweise mussten von Besuchern der Stadt stets sichtbar getragen werden. Auf unsere Proteste am Tor wären wir nicht über eine derartige Gegebenheit aufgeklärt worden, entgegnete die Patrouille, dass es die Pflicht eines jeden Besuchers war, sich den Regelaushang am Stadttor anzusehen und einzuprägen. Dort seien alle Pflichten der Bewohner und Besucher aufgelistet. Wir gaben zu verstehen, dass wir keinen derartigen Aushang erblickt hatten und auch nicht darauf aufmerksam gemacht wurden, was eine weitere Strafzahlung zur Folge hatte. Faruk übernahm nun das aussichtslose Gespräch mit den Gardisten und konnte sich auf eine Zahlung von 6 Silber für uns alle einigen. Ein gutes Geschäft, bedachte man, was wir einzeln hätten zahlen müssen. Wir begaben uns zurück zum Tor, wo wir die Wachen mit dem Vorwurf konfrontierten, uns nicht korrekt aufgeklärt zu haben, was nur zu Gelächter und Spott führte. Die verlangten Gästeausweise mussten wir, wie hätte es anders sein können, bezahlen, und von diesem ominösen Regelaushang war keine Spur zu sehen. Eine der Torwachen sagte, dass an den Mauern der Garnison, der Ehrengarde und der gräflichen Residenz ein derartiger Aushang zu finden sei. Ermüdet von den Diskussionen und wahrlich infamen Regelungen dieser stinkenden Stadt, lenkten wir unsere Schritte erneut in Richtung der genannten Gebäude, die das große, trutzige Bauwerk bildeten, welches sich inmitten der Stadt befand. Natürlich fanden wir keinen Regelaushang an den Mauern der Garnison. Vermaledeite! Auf der großen Piazza zu Füßen der Türme und Mauern der gräflichen Residenz war ein gut besuchter Marktplatz. Überall wurde gehandelt, die Stadtwache zeigte Präsenz und trieb Strafen ein. Unter anderen Umständen hätte ich mich sicher gefühlt, beachte man die Menge der Gardisten, die wir erblickten. Doch in Gratenfels ging die bisher größte Bedrohung, abgesehen von dem uns stetig begleitenden Schwefelgestank, von der Garde selbst aus. Direkt an den Mauern, die zur Garnison gehörten, war eine Wagenburg aufgebaut, die durch ein großes, rundes und buntes Zelt betreten werden konnte. 3 große Wägen bildeten, ergänzt durch breite Stoffbahnen, einen Sichtschutz. Ein grimmig dreinblickender Torwaler stand davor und achtete darauf, nur zahlungswillige Gäste einzulassen. Auf einem Schild neben dem Eingang in das Zelt stand in großen Buchstaben »Meister Buras bizarres Bestiarium«. Eine vielversprechende Ankündigung von exquisiter Unterhaltung, auf die wir zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen würden. Kiranos informierte sich bei mir, was ein Bestiarium sei, was ich ihm schnell erklären konnte. Er schien jedoch weder beeindruckt noch gelangweilt von der Information. Seine Gedanken waren mit Sicherheit in dem Tempel des Angrosch und dem daran anschließenden Zwergenviertel. Wir begaben uns möglichst weit von den stinkenden Schwefelquellen weg, die jedoch ihre ekelerregenden Dämpfe über die gesamte Stadt zu verbreiten schienen. Je nachdem, wie der Wind stand, konnte der Geruch auch abnehmen. Das Gasthaus, welches am wenigsten von dem widerwärtigen Odeur heimgesucht wurde, war das Hotel Koschblick. Allein der Name veranlasste Kiranos, ohne große Absprache dort Quartier zu beziehen. Das Koschblick war ein schönes und edles Gasthaus, welches jedoch über die Maße teuer war. Wir zahlten 2 Dukaten pro Doppelzimmer. Rurasch kam im Stall unter und wir richteten uns ein. Als ich mich meines überschüssigen Gepäcks entledigt hatte, begab ich mich mit meinen Freunden zum Wirt des Hauses und fragte ihn nach den pikanten Preisen und den infamen Regelungen der Stadt. Er gab freimütig zu, dass die äußerst knappe Finanzlage der Stadt der Grund für die vielen Strafen und hohen Steuern war. Das derzeitig stattfindende Kupperusfest trieb die Preise für Essen und Übernachtung zusätzlich in die Höhe. Auf unsere Nachfrage hin erzählte der Wirt, dass der eigentlich im Travia liegende Feiertag des Heiligen jedoch nur lose mit dem Markt verbunden war. Er war vom Marchese Alric Custodias von Gratenfels erfunden worden, um die vielen Händler und Rückreisenden der berühmten Angbarer Warenschau zum Halt in Gratenfels zu zwingen und Geschäfte zu treiben. Der heilige Kupperus war den Beschreibungen nach wohl ein Magier gewesen. Als sich Faruk nach dem seltsamen Strafkatalog dieser Ortschaft erkundigte, kramte der Wirt ein altes Buch heraus, in dem alle Strafen aufgelistet standen. Nun nicht alle, denn es handelte sich um eine längst veraltete Ausgabe. Zu der Anhäufung von absurden Pflichten waren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit neue hinzugekommen. Zum Beispiel war es untersagt, in der Stadt zu rennen, laut zu lachen oder gar auf der falschen Seite der Straße zu laufen. Die korrekte Straßenseite wurde jedoch nicht genauer spezifiziert, was die Garde nur dazu einlud, diese Strafe nach eigenem Ermessen auszusprechen. Des Weiteren musste stets ein Eimer Wasser mit sich geführt werden, wenn man offenes Feuer wie eine Fackel bei sich trug. Die Stadtgarde musste zu allen Zeiten gegrüßt werden, sollte man auf sie treffen. Dies waren nur einige der unzähligen Dinge, wegen der man bei Nichteinhaltung belangt werden konnte. Bevor wir uns aus dem Koschblick verabschiedeten, wurden wir noch von dem sehr höflichen Wirt, klammerte man die horrenden Preise für die Zimmer einmal aus, darauf aufmerksam gemacht, die Gästeausweise nicht derart offen zu tragen, wie wir es taten. Es handelte sich dabei um kleinere Holzschilder, die mit einem Band um den Hals getragen werden konnten, was wir natürlich pflichtbewusst getan hatten. Diese waren wohl vor allem ein Zeichen für die Garde, dass wir leichte Opfer waren und ausgenommen werden konnten. Stattdessen sollten wir die Ausweise lediglich mit uns führen und auf Nachfrage vorzeigen. Was für eine Stadt!